Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Erinnert sich überhaupt noch jemand an Theresa May, diese glücklose britische Premierministerin, die den Brexit geerbt hatte und dann gebetsmühlenartig diesen Satz wiederholte?
Brexit means Brexit.
Brexit means Brexit and we're going to make a success of it.
Because Brexit means Brexit.
Tja, was hat der Brexit mit der britischen Filmbranche eigentlich gemacht? Da schauen wir uns das gleich näher an hier im Kompressor. Außerdem Thema der Weltkongress der Architekten in Barcelona und ein Theaterprojekt gegen die grassierende Obdachlosigkeit in Berlin. Herzlich willkommen. Diese Woche findet in Barcelona eine der größten Architektenkongresse weltweit statt. Mehr als 10.000 Teilnehmer, eine zentrale Ausstellung und 70 sogenannte architektonische Reiserouten, zum Beispiel entlang der Mittelmeerpromenade. Das Ganze soll beruflichen und kulturellen Austausch ermöglichen, heißt es. Angesichts der Temperaturen in Europa jetzt gerade könnte ich mir vorstellen, dass es für hitzebeständige Bauweisen aus dem Süden zum Beispiel viel Interesse gibt. Näheres wollen wir jetzt erfahren vom Kongresssprecher Jan Liesegang, der für das Berliner Architektenbüro Raumlabor arbeitet. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Herr Liesegang, wie läuft denn der Kongress gerade? Haben Sie da schon ein echtes Highlight erlebt und sind zum Beispiel auch Stars der Branche mit dabei?
Ja, also eigentlich würde ich sagen, ist der UEA-Kongress in diesem Jahr und auch schon der letzte in Kopenhagen kein Treffen der großen Stars mehr, sondern es treffen sich eigentlich die ganze Branche, vor allen Dingen Forscherinnen und Praktikerinnen aus aller Welt, die sich für klimagerechtere und sozialere Stadtentwicklung und Architektur einsetzen und dazu zusammenkommen in vielen Panels und auch in der Hauptausstellung. Natürlich sind da auch große Namen dabei, wie zum Beispiel Tatiana Bilbao aus Mexiko oder Mariana Tasuma aus Bangladesch oder auch der so Altstar der Stadtplaner Jan Gehl aus Dänemark oder Lacaton Vassal, die Pritzker-Preisträger aus Frankreich.
Mhm. Und wo liegt der Schwerpunkt bei diesem Treffen dieses Jahr? Was ist da momentan, würden Sie sagen, vielleicht das dringlichste Thema?
Ja, auf Deutsch würden wir, glaube ich, sagen, die Bauwende. Ne? Also das geht wirklich um die Herausforderung von Ressourcenknappheit und Klimakatastrophe, aber auch globaler Ungerechtigkeit in der Stadtplanung und Architektur und wie man mit neuen Methoden, neuen Materialien, mit einfach weniger Bauen. Es geht sehr viel um Reduktion von Bauen, um Umbauen, aber auch um soziale Projekte. Ne? Wie können wir zum Beispiel die umgekehrte Alterspyramide, ne? Wie können wir mit den alternden Gesellschaften umgehen? Und eigentlich dreht sich der ganze Kongress eigentlich, ist so konzipiert, dass er sich um so 6 Themenschwerpunkte konzentriert, die aber alle über eben diese gerade erläuterten Themen der Anpassung eigentlich der Architektur an eine neue Welt der globalen Krisen eigentlich besprochen wird.
Also wenn wir uns da speziell nochmal das Thema Klima rausgreifen, wir beklagen ja aktuell gerade in Deutschland, dass eben in sehr vielen Gebäuden zu wenig daran gedacht wird, dass es eben klimatisiert sein muss bei den zukünftig zu erwartenden immer höheren Temperaturen.
Ja, ich meine, auf jeden Fall müssen wir auch in Mitteleuropa klimagerechter bauen und Gebäude wahrscheinlich nachbessern, um eben an die erhöhten Temperaturen anzupassen. Allerdings muss das eigentlich alles mit weniger Einsatz von fossilen Energien stattfinden. Das heißt, es geht hier eigentlich viel um passive Lösungen, um bessere natürliche Belüftung, um verbesserten Sonnenschutz, um andere natürliche Materialien, um Lehmbau zum Beispiel. Und viel darum, wie man mit auch weniger Beton im Bauen auskommen kann.
Also in Berlin, ehrlich gesagt, hat man das Gefühl, dass da noch gar nichts oder wenig davon ankommt. Vielleicht täuscht das aber auch. Sie haben ja Architekten, Forscher, Studenten und Institutionen eben dort mit an Bord bei dem Kongress. Wie stellen Sie sicher, dass da auch ein fruchtbarer Austausch stattfindet und das dann wirklich auch sich niederschlägt, zum Beispiel auch in Deutschland?
Ja, das ist schon ein Problem, denke ich, dass hier natürlich eine Gruppe von Architektinnen und Stadtplanerinnen zusammenkommt, die sehr offen und eigentlich an diesen Themen schon arbeiten und dass man auf der anderen Seite eine Praxis hat von zum Teil weltweit agierenden Baufirmen und Investoren und eben auch Architekten, mit die diesen arbeiten, die eigentlich noch im konventionellen Sinn einfach die Gebäude hochziehen, was man ja im Besien überall sieht. Ne? Überall sieht man riesige Betonbeute, die hochgezogen werden und natürlich die auch normale Klimaanlagen haben. Also da muss wahnsinnig schnell wahnsinnig viel passieren. Das wird hier die ganze Zeit besprochen und es ist eben auch die Frage, ob sich die Szene so ein bisschen spaltet, ne? In eine sehr, also eher in kleineren Projekten, sozial engagierten Projekten, kulturellen Projekten arbeitende Architekturszene, die eben versucht, all diese Ziele möglichst schnell umzusetzen und in eine eher pragmatische Architektinnenwelt, die große Bauproduktion weitertreibt. Und das kann natürlich eigentlich überhaupt nicht das Ziel sein. Ne? Das wäre eine wahnsinnig schlechte Entwicklung. Also ich denke, es ist wichtig, dass die Themen, die hier verhandelt werden, auch als gesellschaftliche Debatte eigentlich vielleicht auch über die Politik wiederum mit hochem Nachdruck in die Welt von Investoren und Bauindustrie auch getragen werden und auch mit entsprechenden Fördermitteln hinterlegt werden, damit diese total wichtige Entwicklung nicht total an Fahrt wieder verliert.
Und versuchen Sie solche potenten Multis, nenne ich es jetzt mal, dann eben auch mit anzuziehen bei dem Kongress, dass die eben auch teilnehmen können?
Ja, ich meine, die Einladungspolitik des Kongresses kann ich nicht wirklich sagen. Also ich habe das Gefühl, es sind eher Menschen, professioneller angesprochen worden, die da schon ein gewisses Bewusstsein mitbringen. Ich glaube schon, dass auch Investoren hier sind und andere Leute unter den Gästen sind, die jetzt sozusagen ein bisschen aus dieser anderen Welt kommen und Leute aus der Politik auf jeden Fall auch sind hier. Es sind ja 10.000 Teilnehmerinnen hier in Barcelona. Also ich glaube, dass schon ein bisschen eine Spaltung der Architektinnen-Szene stattgefunden hat. Das gibt eben die, die sich in München auf der Baumesse treffen, und es gibt die, die auf den UEA-Kongress gehen. Schätze ich mal, ja.
Und Sie versuchen ja schon mit einem spannenden Programm da Leute eben auch anzuziehen. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit, als wären wir jetzt Teilnehmer. Also was hat es zum Beispiel mit diesen architektonischen Reiserouten in Barcelona auf sich?
Ja, ich meine, Barcelona ist einfach eine faszinierende Stadt und in der Debatte von Städtebau und Architektur eigentlich seit den 80er, 90er Jahren, wo hier die Olympiade stattgefunden hat, ein herausragendes Beispiel für Transformation von vorhandenen Städten. Also eigentlich könnte man sagen, behutsame Stadterneuerung, hauptsächlich über das Ertüchtigen von öffentlichen Räumen, also aus dem öffentlichen Raum heraus, nicht so sehr aus dem architektonischen Objekt heraus. Und da gibt es eben hier eine Vielzahl von Angeboten für die Teilnehmenden, solche bestimmten Orte zu besuchen. Ich selber kenne Barcelona relativ gut, deshalb habe ich mich jetzt eher auf die Vorträge und Debatten hier vor Ort konzentriert.
Und Sie haben auch eine zentrale Ausstellung. Was muss man sich da vorstellen?
Ja, die zentrale Ausstellung ist in einem wahnsinnig faszinierenden Gebäude. Das kann man ja im Radio leider nicht sehen. Das ist ein riesiges altes Kraftwerk, was sozusagen schon entkernt ist. Also es steht nur noch so die Betonhülle davon. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie den entkernten Palast der Republik, ne, wo man eigentlich in so einem Betongerüst ist. Und dort drin ist die zentrale Ausstellung mit, Projekten eben von, ich glaube, 200 verschiedenen Teilnehmerinnen des Kongresses, die dort ausgestellt sind. Wir sind dort auch selber vertreten mit einigen Projekten. Und ja.
Vielleicht noch ganz kurz, der Kongress geht ja noch bis morgen. In welcher Form halten Sie da die Ergebnisse des Kongresses fest? Gibt es einen Katalog? Kann man das nachschauen?
Ja, es gibt ein Buch zu dem Kongress, das ist schon im Vorhinein entstanden, von daher kann man nicht direkt sagen, dass es die Ergebnisse jetzt zusammenstellt, aber es gibt einen Überblick über die Positionen und die 6 Themenfelder, die hier angeschnitten wurden oder diskutiert werden, und dann finde ich ein sehr guter Katalog dafür, dass er natürlich in relativ kurzer Zeit entstanden ist. Ich selber laufe mit meinem Skizzenbuch rum. Ich mache mir Notizen und habe natürlich auch mit vielen Kolleginnen jetzt zwischen den einzelnen Sessions gesprochen und dort wirklich viele interessante Gespräche führen können.
Der Weltkongress der Architekten in Barcelona geht noch bis morgen. Sprecher Jan Liesegang vom Berliner Architekturbüro Raumlabor hat uns erklärt, was da alles passiert und in welche Richtung es geht. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr schön. Dieses Jahr feiern bzw. betrauern wir auch 10 Jahre Pro-Brexit-Votum. Viele haben damals ja einen Niedergang der britischen Filmindustrie vorhergesagt, weil sowohl EU-Subventionen als auch die Reisefreizügigkeit für britische Filmschaffende in Europa wegfallen würden. Brexit-Befürworter dagegen verwiesen da auf die enge Verbindung der Filmindustrie Großbritanniens zu den USA, die ja angeblich viel wichtiger sei. Christian Berndt hat sich in der britischen Filmwelt jetzt umgehört und gefragt, ob sich die Befürchtungen 6,5 Jahre nach dem tatsächlichen offiziellen Austritt dann bewahrheitet haben.
Das war der beste Urlaub ever!
3 Freundinnen aus Großbritannien im Urlaub auf Kreta. Was als großer Teenager Spaß beginnt, wird zur traumatischen Erfahrung psychischen und sexuellen Gruppenzwangs. Der 2023 in Cannes ausgezeichnete britische Film How to Have Sex ist in gewisser Weise typisch für Filme junger Filmschaffender der Post-Brexit-Zeit in Großbritannien, meint der Filmkritiker bei Screen Daily und The Independent, Geoffrey McNabb. Molly Manning-Walker erzählt von jungen Britinnen, die prägende Erfahrungen in Europa machen, so McNabb, ähnlich wie auch der vielfach ausgezeichnete Debütfilm von Charlotte Wells, After Sun, aus dem Jahr 2022, meint er. Junge britische Filmschaffende beschäftigen sich heute intensiver mit Europa als noch vor 10 Jahren, so McNabb. Der Brexit sei ein Paradox. Vorher habe sich die britische Filmindustrie eher außerhalb europäischer Institutionen bewegt. Seit den 90er Jahren war Großbritannien zum Beispiel nicht mehr am europäischen Filmförderungsfonds Eurimage beteiligt. Man habe sich eher in Richtung USA orientiert. Doch seit dem Brexit suche man engere Verbindungen zu Europa. Jeder in der britischen Filmindustrie war entsetzt über den Brexit, meint McNabb. Zu einem wirtschaftlichen Rückgang der britischen Filmindustrie sei es allerdings nicht gekommen. Aber gerade Independent-Filmschaffende seien bitter enttäuscht gewesen. Regisseure wie Ken Loach könnten ihre wichtigsten Filme nicht ohne europäische Partner drehen. Auch für Filmfestivals hat sich einiges geändert, meint der Leiter des UK Film Festivals London, Murray Woodfield. Das Festival ist absolut international und hatte immer enge Verbindungen zu europäischen Filmproduktionen, meint Woodfield. Aber die europäischen Einreichungen hätten seit dem Brexit abgenommen. Ein Grund dafür ist auch, dass das UK Film Festival keine von Filmkritikern gekürte Auswahl der besten europäischen Filme mehr zeige. Dafür gab es vor dem Brexit europäische Fördergelder und ohne die musste das Festival diese Reihe einstellen. Trotzdem pflegt das UK Film Festival weiterhin enge Kontakte zu europäischen Festivals, meint Woodfield, und britische Filme sind nach wie vor auf Festivals wie der Berlinale vertreten. Allerdings sei es für britische Filmproduktionen erheblich schwieriger geworden.
We've lost the ability to collaborate easily with European production companies.
Co-Produktionen mit europäischen Produktionsfirmen sind komplizierter geworden, auch weil seit dem Brexit das Reisen durch die eingeschränkte Freizügigkeit erschwert ist. Dann fehlen britischen Filmproduktionen hunderte Millionen Euro EU-Filmförderung und Filmschaffende aus allen Gewerken finden schwere Arbeit bei europäischen Produktionen. Denn in der EU gilt eine 90-Tage-Aufenthaltsbegrenzung für Briten, das macht es unattraktiv, sie einzustellen.
So we have less work as filmmakers, as actors, because there's less co-productions with Europe.
Das heißt, es gibt weniger Arbeit für britische Filmschaffende und das bedeutet ein Schrumpfen des Talentpools, so Woodfield. Und die Zusammenarbeit mit den USA sei kein Ersatz, weil sie alleine wegen der Flugkosten viel teurer ist. Zwar produziert Hollywood viel in Großbritannien, aber davon profitiert nicht der britische Film, meint Woodfield. Die Studios seien lediglich Dienstleister für US-Produktionen. Und kulturell stünde Europa den Briten viel näher als den Amerikanern. Die kulturellen Verbindungen zu Europa existieren weiter, meint auch die Kulturwissenschaftlerin am King's College London, Kirsty Warner. Ob der Brexit wirtschaftliche Nachteile für die britische Filmindustrie gebracht hat, sei schwer zu beurteilen, aber für Kunstschaffende sei es sehr viel komplizierter geworden.
Eines der wichtigsten Probleme für britische Kulturschaffende sei der Wegfall von Creative Europe. Dieses Kultur- und Medienförderungsprogramm der EU bietet nicht nur finanzielle Unterstützung für kulturelle Projekte, sondern es fördert auch die Zusammenarbeit europäischer Kulturschaffender. Diesen Austausch vermissten die britischen Kulturschaffenden, meint Warner. Außerdem gäbe es in Großbritannien zu wenig Kompensation für die ausgefallenen kulturellen EU-Förderungen. Hinzu komme, dass seit der Brexit-Abstimmung viel passiert ist. Etwa die Corona-Pandemie, die gleichzeitig mit Großbritanniens Austritt aus der EU begann und internationale Kooperationen zusätzlich erschwerte. Inzwischen spricht sich in Umfragen eine Mehrheit der Briten zwar für einen Wiedereintritt in die EU aus, die Gesellschaft bleibt in dieser Frage aber weiterhin gespalten, so Warner.
The UK is incredibly divided in that sense, and I think it still is today.
Die Briten und der Film im Schatten der Brexit-Entscheidung von vor 10 Jahren. Christian Berndt berichtete. Obdachlosigkeit ist ja ein wachsendes Problem in deutschen Städten. In Berlin gibt es an zentralen Orten eigentlich kaum einen Tag, ohne dass einem wohnungslose Menschen begegnen, die etwa um Geld bitten. Zugleich ist der Mietmarkt bis zum Zerreißen angespannt und die Kieze sind in einem ständigen Wandel, leider auch durch Verdrängung. Das Berliner Theater Hebbel am Ufer schaut mit dem Festival Berlin bleibt auf diese Prozesse, speziell in seiner eigenen Nachbarschaft, also in Berlin-Kreuzberg. Zurzeit läuft da die 5. Ausgabe und wir sprechen mit Petra Pölzel aus dem HAU-Programmteam. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, also was wollen Sie mit diesem Titel Berlin bleibt eigentlich sagen? Inwiefern bleibt denn Berlin und was bleibt es?
Naja, eigentlich steht ja der Titel schon ein bisschen konträr zu dem, was in Berlin gerade wirklich passiert, weil seitdem wir das Festival 2019 das erste Mal gemacht haben, hat sich in Berlin natürlich viel verändert, viel wurde verdrängt, abgerissen, neu gebaut. Und ich glaube, das ist auch der Ausgangspunkt dieser 5. Ausgabe von Berlin bleibt, Nachbarschaften in Bewegung. Weil das Haus sich eben, also genau, das hat zum ersten Mal 2019 am Mehringplatz stattgefunden und hat sich mit der Nachbarschaft, mit dem Mehringplatz beschäftigt. Und in dieser Ausgabe gehen wir aber weiter und arbeiten am Mehringplatz, aber schauen uns auch dieses neue Viertel an, das neben dem Hau entstanden ist. Quasi ein Bürokomplex mit Supermarkt und Fitnessstudios und Wohneinheiten, das auch sagt, man muss, wenn man dort wohnt, eigentlich nicht mehr hinausgehen, weil man findet dort alles. Also wirklich ein kompletter Neubau, wo dieses alte Postbankgebäude war. Und zwischen diesen beiden Polen befindet sich quasi dieses Theater, das Hau-Hebbel am Ufer.
Also für Nicht-Berlin-Insider jetzt vielleicht nochmal, warum speziell dort, warum jetzt Mehringplatz und was wollen Sie mit diesem Kontrast, den Sie gerade geschildert haben, von diesem neuen Wohnen dort eigentlich erzählen oder erreichen?
Naja, ich glaube halt, dass wir durch künstlerische Aktionen oder künstlerische Arbeiten im öffentlichen Raum tatsächlich gemeinsam ins Gespräch kommen können mit der Nachbarschaft, mit dieser alten Nachbarschaft, der Mehringplatz, und dieser neuen Nachbarschaft bei der Macherei quasi. Und das bewegt sich ja schon zwischen dieser neuen Nachbarschaft und wo alteingesessene Berliner auch leben.
Und damit wir vielleicht klarkriegen, was dort eigentlich passiert, also im Programm bei Ihnen ist zu lesen, es begreift die künstlerische sowie diskursive Aneignung des öffentlichen Raumes als gemeinschaftlichen Akt der Begegnung und des Widerstandes. Also wie sieht diese Aneignung konkret aus?
Also wir haben das Festival schon letzten Freitag eröffnet mit einer großen Performance, Tanzperformance von dem französischen Choreografen Saïdou Lelo, der mit insgesamt 90 Personen, Tänzerinnen, bewegungsbegeisterten Berlinerinnen, wir nannten sie sogenannte Movers, wirklich tatsächlich eine Choreografie am Mehringplatz erarbeitet hat mit dem Titel Apache. Die Performance dauerte ca. 60 Minuten. Und es war eben diese Aneignung, dieses Präsentsein an diesem Ort, wo viele Nachbarinnen, zufälliges Publikum, natürlich Publikum, das Hauptpublikum ist und bewusst kam, aber auch eben viele Nachbarinnen und zufälliges Publikum stehen geblieben sind und irrsinnig berührt waren von dieser Performance, die halt eben so zwischen Hip-Hop und dem Hip-Hop verwandten Tanzstilen changiert ist. Also da war echt eine Menge los. Wenn 90 Personen sich kollektiv in einer Choreografie im öffentlichen Raum bewegen. Das ist schon ein Statement. Wir sind hier.
Und was haben Sie da für Reaktionen bekommen?
Die Leute waren irrsinnig berührt, sind sehr viel miteinander, untereinander, das Publikum ins Gespräch gekommen. Also ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen natürlich darüber, dass sie berührt sind, dass sie das, diese Energie total übertragend fanden auf sich selbst, dass man gemeinsam in der Gemeinschaft viel machen kann, viel leisten kann. Und das wurde irgendwie durch diese Tanzperformance, glaube ich, für viele, für das Publikum zum Teil einfach so sichtbar und spürbar. Es waren auch Menschen, die gesagt haben, oh, ich habe voll Gänsehaut. Und auch Menschen, die bei der Generalprobe waren und dann zu den beiden Aufführungen wieder zurückkamen, weil es für sie so eine kollektive Energie hatte, die sie so stärkend oder bestärkend fanden.
Also wenn das Ganze im öffentlichen Raum stattfindet, dann sind das ja auch viele zufällige Menschen, die dort eben das sehen und vorbeikommen. Aber beziehen die das dann auf dieses Thema Berlin bleibt und auf diesen Diskurs, über den wir eben gesprochen haben, über diese Veränderungen, insbesondere was Wohnen und Häuser und Bauen angeht?
Naja, wir haben natürlich auch unsere Festivalzeitung dort auslegen mit dem Titel Berlin bleibt und bekommen, also unser Team kommt auch mit den Menschen ins Gespräch über das Festival und was da passiert. Aber ich glaube schon, dass es sich auch von selbst auf eine gewisse Art und Weise transferiert, wenn man da an diesem Ort ist.
Mhm. Es gibt ja außer Tanz eben allgemein Performance, Musik, Dialog, Installation und Game. Das ist ja schon eine ganze Menge. Also vielleicht, dass ich mir das räumlich nochmal vorstellen kann. Wie weit ist das alles voneinander entfernt und wie passiert das?
Entfernt ist das Ganze in einem Laufkreis von circa 10 Minuten. Wir haben morgen eine Premiere in H3, also dann im Hof von H3 mit dem belgischen Theatermacher und Szenografen Josef Wouters, der vielleicht einigen aus der Arbeit von Max Stuart bekannt ist. Er war lang Szenograf für Max Stuart und er arbeitet in der Arbeit Soft Layer mit den verschiedenen Schichten, die sich in eine Stadt einschreiben. Also er erzählt quasi darüber, okay, an dieser Straßenecke war mal ein Schuster, aber jetzt ist da ein Supermarkt. Also was sind die verschiedenen Schichten von Narrationen, die sich in eine Stadt einschreiben? Und diese Texte werden performt von Esther Damage, Erin M. Güvercin, bekannt aus der Serie Druck, Lara Sophie Milagro und dem Theaterhasen Robin Arthur von Forst Entertainment. Mhm. Und dann gibt es noch, auch in der Macherei, eine Arbeit von der Berliner Gruppe Schokes Bidlemo, die Sie vielleicht auch kennen. Mhm. Und da wird das Publikum eingeladen, in einem analogen Stadtspiel selbst Teil zu werden. Also die stellen sich die Frage, welche Grenzen laufen eigentlich durch unsere Stadt, welche sehen wir und welche bleiben unsichtbar. Und es ist so eine Art Gaming-Charakter, die das Spiel hat. Quasi das Publikum kann selbst in die Geschichte eingreifen und die Performenden lenken. Es sind Performende dabei, Tänzerinnen, aber auch ein Chor.
Okay, das ist wirklich viel Holz. Zugleich gibt es ja auch Gesprächsrunden, die ich jetzt mal etwas trockener nennen würde, also politischer. Heute Abend zum Beispiel haben Sie ein großes Panel, bei dem da alle politischen Parteien über dieses Problem der Obdachlosigkeit sprechen. Das ja, wie gesagt, in Berlin schon gefühlt jedenfalls immer mehr zunimmt. Was versprechen Sie sich davon auch im Zusammenhang mit dem Festival?
Ich glaube, wir haben damit angesetzt, dieses Thema zu behandeln, weil der Berliner Senat geht ja davon aus, dass bis 2030 mehr als 100.000 Menschen in Berlin wohnungs- und obdachlos sein könnten. Gleichzeitig haben die EU-Mitgliedstaaten sich ja auch das Ziel gesetzt, Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden. Und man sieht das ja im Stadtraum, dass Obdachlosigkeit ein Thema ist, das auf jeden Fall stark zunimmt. Und diesen Widerspruch haben wir zum Anlass genommen, um darüber zu sprechen. Und natürlich auch die kommenden Berlin-Wahlen im September. Deshalb heute eine Reihe von PolitikerInnen aus den verschiedenen Parteien auf einer Panel-Diskussion, die miteinander sprechen werden darüber, wie sie sich die Zukunft des Wohnungsmarktes oder der Wohnung und Obdachlosigkeit in Berlin vorstellen.
Und wird es da entsprechende, sagen wir mal, Appelle von auch von Künstlern, also künstlerisch vermittelt, geben, dass dieses oder jenes einfach politisch notwendig ist, zwingend ist, eben angesichts der Situation?
Wir arbeiten dann am Samstag damit, dass wir quasi Initiativen, die sich damit beschäftigen, an einen Tisch holen. Dort kommen bewusst Besucherinnen in kleinen Gesprächsrunden direkt mit Menschen aus der Wohnungslosenhilfe und mit Menschen mit eigener Erfahrung zu dem Thema ins Gespräch. Uns war wichtig, dass nicht nur über Betroffene gesprochen wird, sondern mit ihnen zu sprechen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil oder im Programm des Haus, dass wir uns als ein Theater für die Stadt oder für die Stadtgesellschaft und mit der Stadtgesellschaft verstehen, wo wir Themen, die gerade unter den Nägeln brennen, auch gemeinsam besprechen.
Also ich denke, dass dieses Thema bewegt wirklich die Berliner insgesamt sehr, sehr, vor allem wenn man eben in der Mitte ist oder in der Mitte von Berlin, weiterhin auch sich nicht verdrängen lassen will. Andererseits, der Kunstkritiker Karl Schäffer hat mal gesagt, Berlin sei dazu verdammt, immerfort zu werden, aber niemals zu sein. Also muss man das vielleicht nicht auch ein Stück weit anerkennen, dass bestimmte Prozesse, sagen wir mal, im Zentrum Berlins wahrscheinlich gar nicht mehr aufzuhalten sind?
Ich glaube, jede Stadt geht durch Veränderungen und es geht nur darum, dass man sie nicht an sich vorbeigehen lässt, sondern bewusst darüber spricht, ins Gespräch darüber kommt. Deshalb auch Nachbarschaften in Bewegung. Berlin bleibt Nachbarschaften in Bewegung. Darin behandeln wir ja gerade das, dass unsere Nachbarschaft in Bewegung ist. Wer ist da? Wer wird verdrängt? Wer kann bleiben? Wer muss gehen? Also das sind natürlich Fragen, mit denen wir uns im Zuge des Festivals beschäftigen und da näher hinschauen.
Also auch gegen die Kommunikationslosigkeit, die ja einfach oft so ist, dass man alles hinnimmt. Ne?
Genau.
Das Festival Berlin bleibt, geht noch bis Samstag und das war Petra Pölze aus dem HAU-Programmteam. Ich bedanke mich.
Gerne.
Wir bleiben noch ein bisschen hier in dieser Stadt, in der ja auch unser Funk aussteht und blicken Richtung Osten. Jeder Partytourist in Berlin kennt es nämlich, das Gelände des ehemaligen Reichsbahn-Ausbesserungswerkes RAW. Da hatten sich kurz nach der Wende jede Menge Clubs und Freizeitorte angesiedelt. Das Cassiopeia zum Beispiel, die Skatehalle Berlin oder auch die Kletterhalle dort. Die bilden mit die letzten Freiräume mit Brachflächencharakter in diesem Bezirk Friedrichshain. Aber bald könnte es damit vorbei sein, denn ein Investor aus Niedersachsen will auf dem Gelände Wohnungen und Büros bauen. Der Klassiker der Gentrifizierung, also in Berlin. Manfred Götzke hat sich für uns mal auf diesem RAW-Gelände umgeschaut.
Es ist noch leer im Biergarten des Cassiopeia-Clubs auf dem RAW-Gelände an diesem Nachmittag. Es könnte einer der letzten sein für den Club. Florian Falkenhagen, der Geschäftsführer, geht sich nervös durch die Haare, nippt an seiner Cola. Wenn es schlecht läuft, ist noch in dieser Woche Schluss für das Cassiopeia und einige andere Kultureinrichtungen.
Aktuell die Situation für das Cassiopeia ist, dass wir zum 30.06. die Aufforderung bekommen haben, den Club zu räumen. Es gibt neben E-Mail-Verkehr jetzt auch nochmal ein Gespräch mit der Politik und der Eigentümerin, wo das nochmal besprochen wird, wie es jetzt hier die Zukunft weitergehen soll.
Seit Mitte der 90er Jahre gibt es den Club in einer Halle, die vor der Wende die Bahn zur Ausbesserung von Zügen benutzt hat. RAW, es steht für Reichsbahn-Ausbesserungswerk und ist die letzte große Brachfläche im inzwischen längst durchgentrifizierten Friedrichshain, erzählt Emiko Gejik, die Sprecherin der Clubkommission, dem Verband der Berliner Clubkultur.
Die Leute, die noch von früher Berlin kennen, wissen so, hier sah so ganz Friedrichshain sah ungefähr so aus. Ja. Und jetzt ist es natürlich, sage ich mal, so ein bisschen die letzte Bastion. Also ich bin Berlinerin, ich bin hier auch aufgewachsen und lebe schon sehr lange in Friedrichshain. Ich finde halt auch so historische Orte, die ein Stück der Vergangenheit zeigen, haben auch dadurch so ein bisschen ihren Schutzcharakter oder sind schützenswert, weil sie natürlich auch eine alte Atmosphäre irgendwie noch so widerspiegeln, die Berlin sehr geprägt hat.
Der Clubmanager zeigt auf eine Mauer am Rand des Biergartens. Halb offen, halb Ruine, liebevoll bemalt. Wie fast alle Gebäude auf dem etwa 70.000 Quadratmeter großen Gelände. Genau dahinter will ein Investor aus Niedersachsen, der das RAW-Gelände 2015 gekauft hat, Büros und Wohnungen bauen. Ein Club, ein Biergarten, das will zu Neubauwohnungen nicht so recht passen, glaubt Cassiopeia-Betreiber Falkenhagen.
Die Fläche, auf dem jetzt vorgezogen gebaut werden soll, beinhaltet ja gewerbliches Wohn- und Wohnraumnutzung. Und wir als Club und kultureller Biergarten haben natürlich eine gewisse Emission an Lautstärke. Also wenn Leute hier zum Konzert kommen oder auf einer Clubveranstaltung sind oder auch im Garten sitzen, reden sie miteinander. Das kann natürlich einen Nutzungskonflikt zum Wohn- oder zum gewerblichen Wohnen bringen. Da hat man gut zusammengefasst, um was das eigentliche Problem ist.
Der Investor begründet die Räumung dagegen mit Mietrückständen. Außerdem hätte das Cassiopeia zusätzliche Flächen genutzt, als ein Bebauungsplan es vorsah. Falkenhagen bestreitet das.
Es ist auf jeden Fall richtig, dass wir verzögert Miete bezahlt haben. Jedoch ist keine Miete bis heute offen oder mehr über Tage offen gewesen. Und die Nutzung von anderen Flächen ist für uns so nicht erkennbar.
Er hat Verständnis dafür, dass auf den freien Flächen des Geländes Wohnungen gebaut werden. Bezahlbarer Wohnraum ist in Berlin heute ja rar. Nur gab es 2015, als der Kurt-Gruppe der Zuschlag fürs RAW gewährt wurde, einen anderen Deal mit der Berliner Politik, sagte er. Der Bezirk sieht das genauso. In einer Resolution forderte eine große Mehrheit der Bezirksverordnetenversammlung, das RAW dürfe nicht zur Beute werden.
Diese Verhandlungen dauern jetzt seit 11 Jahren. Und es war von vornherein gesagt, wenn bebaut werden kann, so wie die Eigentümerin sich das vorstellt, dann ist der Deal, dass die Kultur mit der bestehenden Nutzung für 30 Jahre erhalten wird.
Doch jetzt will der Investor nichts mehr davon wissen. Die Kurt-Gruppe soll bei Verhandlungen mit dem Bezirk ein Angebot von 3 Jahren gemacht haben. Mitte Juni hatte das Unternehmen das seit 2019 laufende Bebauungsplanverfahren RAW West für gescheitert erklärt. Der vom Land Berlin übermittelte gänzlich neue Vertrag hätte nur einseitig Interessen Berlins zum Gegenstand, teilte die Gruppe Mitte Juni in einer Pressemitteilung mit. Emiko Gesik von der Clubkommission geht mit mir über das weitläufige Gelände, über die ehemaligen Rangiergleise, die aus dem brüchigen Asphalt ragen, vorbei an der Kletterhalle, dem Skatepark, den Bars und kleinen Clubs. Seit Anfang der 90er ein Provisorium, beliebt bei BerlinerInnen wie Touristen aus aller Welt.
Das hat Clubkultur eigentlich immer gemacht. Alte Fabrikgebäude, alte Seifenfabriken umgewandelt, alte Kriegsbunker umgewandelt in Ateliers, in Kunststudios, in Clubräume, in Konzerträume.
Dass zwischen den Clubs bald nicht nur Wohnungen entstehen sollen, sondern auch Büros, sie findet es absurd. Und auch sie fürchtet, dass der Anfang vom Ende des RAW-Geländes bevorstehen könnte.
Gerade so Richtung Ostkreuz und am Spreeufer entlang und so. Es wurde überall sehr viel Gewerbe hochgezogen. Das ist nicht, was genutzt wird oder was gebraucht wird. Was Berlin braucht, ist günstiger Wohnraum und Kulturflächen.
Am Tisch im Biergarten packt Florian Falkenhagen sein Handy ein. Er muss nach einer Viertelstunde los. Gespräch mit dem Anwalt. Am nächsten Tag steht ein Schlichtungstermin zwischen Senat und Investor an. Vielleicht gibt es noch Aufschub für einen der ältesten Clubs der Hauptstadt.
Soweit Manfred Götzke über das Berliner RAW-Gelände und die drohende Zukunft dort.